bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Anruf Wettbewerb, unserem kleinen, feinen Podcast, in dem wir uns Woche für Woche mit Themen aus dem Kartellrecht und der Wettbewerbsökonomie beschäftigen. Wir, das sind Justus Haukapp, mein geschätzter Kollege vom Düsseldorf Institute for Competition Economics an der Heinrich-Heine-Universität. Hallo Justus.
Hallo Ruprecht.
Und genau, das bin ich, Ruprecht Porzun, Direktor am Institut für Kartellrecht der Heinrich-Heine-Universität. Justus, wir befassen uns ja besonders gerne mit digitalen Wettbewerbsfragen und da gab es diese Woche einen neuen Aufreger, weil das Bundeskartellamt ein neues Verfahren angekündigt hat. Da können wir vielleicht mal einen Blick drauf werfen, bevor wir zu der Frage kommen, dass Beamte immer im Dienst sind, auch wenn sie schlafen oder genauer gesagt, wenn sie übernachten. Dazu vielleicht gleich. Aber was hat das Bundeskartellamt diese Woche gemacht mit unserem Lieblingsparagrafen 19a?
Ja, das zweite Verfahren läuft, wenn ich es richtig sehe, und zwar gegen Amazon ist das Verfahren eröffnet worden, hat das Bundeskartellamt diese Woche bekannt gegeben. Also untersucht wird jetzt, wie schon im Fall von Facebook, ob Amazon eine dieser Ü-Müb-Positionen einnimmt, wie ich sie gerne nenne. Also ob sie überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben. Das heißt, zwei von den Vieren sind angezählt, kann man vielleicht sagen.
Ja, das Interessante fand ich an dieser Bekanntmachung, dass ja das Bundeskartellamt, das hier diesen Paragraphen 19a prüft, also den Paragraphen für die großen digitalen Gatekeeper, noch gar keinen Missbrauchsvorwurf damit verknüpft hat, wenn ich es richtig gesehen habe. Also es geht jetzt anders als in dem Verfahren gegen Facebook, wo man gesagt hat, wir schauen uns Facebook an mit Blick auf die Frage, wie die ihr Virtual Reality Tool nutzen, geht es jetzt bei Amazon erstmal nur darum festzustellen, dass das so ein Ümüb, wie du das nennst, ist.
Genau, das habe ich auch so gelesen, aber das ist ja auch die Grundidee, so wie ich sie zumindest immer verstanden habe, des Paragraph 19a, dass man eben sagt, wir müssen nicht mehr warten, bis da ein Missbrauchsverdacht sich konkret erhärtet hat oder zumindest konkret im Raum steht, sondern das soll ja sowas wie die präventive Missbrauchskontrolle sein. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass man sagt, wir eröffnen Verfahren, bevor wir jetzt glauben, dass wir in dem Fall mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit missbräuchliches Verhalten finden werden, sondern dass man sagt, wir wollen diese Verfügung, was es denn zu unterlassen gilt in Zukunft, gar nicht mehr davon abhängig machen, dass wir erstmal einen Missbrauch festgestellt haben. Also von daher muss man sagen, ist die Eröffnung dieses Verfahrens ja der Weg, der vom Gesetzgeber in gewisser Weise auch vorgezeichnet wurde, dass man sagt, wir können diese Auflagen verhängen, ohne dass wir erst uns um den Missbrauch und die mit damit verbundenen Probleme, das Ganze festzustellen, den Markt abzugrenzen etc. alle wieder uns antun müssen, sag ich mal so. Also von daher würde ich sagen, geht das Kartellamt jetzt in dem Sinne den richtigen Weg.
Ja, ich glaube auch, das ist tatsächlich so angelegt, ne? Und die und wenn dann sozusagen Amazon einmal festgestellt ist als Normadressat, also als jemand, auf den dieser Paragraph 19a anwendbar ist, dann kann man sozusagen die Missbrauchsverfügung relativ schnell raushauen, wenn ich das mal so flapsig formulieren darf. Das ist sicherlich eine total interessante Entwicklung. Und das Bundeskartellamt hat dafür ja offenbar jetzt sogar auch nochmal eine eigene Beschlussabteilung eingerichtet. Ja, man kann es vielleicht die Amazon Boys im Kartellamt nennen oder Boys and Girls vielmehr, ja, die da in der zweiten Beschlussabteilung jetzt also sich zentral um E-Commerce kümmern sollen. Da wird jetzt einiges passieren. Ja.
Da gehe ich von aus, genau, das habe ich auch gelesen. Es gibt jetzt die GAFA-Abteilung. Ich glaube, sie heißt ein bisschen anders. Und vermutlich werden sie sich auch um Dinge kümmern, die möglicherweise andere digitale Plattformen betreffen. Ich glaube, offiziell heißt sie irgendwas mit E-Commerce.
Wenn ich ja, irgendwie. Habe. Ich glaube, Felix Engelsing ist da Vorsitzender, der mit Amazon ja auch schon ein großes Verfahren durchgeführt hat. Also die sind auch durchaus beschlagen in diesen Fällen. Das wird sicherlich spannend, genau, zu verfolgen, was die B2 da tut. Mich hat das übrigens erinnert, nur noch mal ein kleiner Seitenblick zu unseren Nachbarn in der Alpenrepublik Österreich. Dort ist jetzt in der Kartellrechtsnovelle eine Vorschrift vorgesehen, dass die Bundeswettbewerbsbehörde die marktbeherrschende Stellung feststellen lassen kann. In Österreich geht das dann immer vor das Gericht, ohne dass sozusagen das Missbrauchsverfahren geführt wird. Also Marktbeherrschung ist ja jetzt ein anderer Normadressatenbegriff als das, was wir in § 19a haben. Aber die Idee ist sozusagen, wir haben dann erstmal festgelegt, da ist jemand marktbeherrschend, was dann ja auch die private Rechtsdurchsetzung beispielsweise erleichtern kann, dass sich andere darauf berufen. Also vielleicht ist das auch irgendwie ein Instrument sozusagen, man hat schon mal den ersten Schritt gegangen und was danach kommt, sieht man dann und überlässt es vielleicht sogar auch Privaten.
Ja, die, wenn wir schon in den Alpenrepubliken sind, da habe ich gelesen, dass in der Schweiz jetzt auch das Konzept der relativen Marktmacht eingeführt werden soll. Also von daher, die Exportfähigkeit deutscher Kartellrechtsideen scheint ja gar nicht so schlecht zu sein.
In der Schweiz hat es allerdings auch sehr lange gedauert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also seit ich Roger Zech kenne, was jetzt auch schon lange her ist, einen der großen Doyens des schweizerischen Kartellrechts, höre ich die Geschichte, dass diese Hochpreisinsel Schweiz geschleift werden muss. Und das liege nur an der Frage, ob man das Konzept relative Marktmacht, das wir ja in § 20 haben, des GWB, dass man das einführt. Jetzt ist geglückt in unserem Blog, wenn ich das mal ganz kurz einfügen darf, www.kart.de, haben wir darüber berichtet, soll 2022 in Kraft treten und ist sehr stark angelehnt ans deutsche Recht. Justus, wir wollen aber über was anderes heute sprechen, eigentlich.
Ja, wobei
Entschuldigung, ja?
Die Thematik der Abhängigkeit auch eine gewisse Rolle
spielt.
Ja, wir bleiben war vielleicht jetzt nicht zentral für das Verfahren, wurde aber vom Bundeskartellamt auch diskutiert,
zumindest ja,
in dem Papier.
Wir sind in einem Bereich, der eigentlich bis wir sozusagen uns voll auf diese GAFA-Fälle gestürzt haben, war das eigentlich so der digitale Kartellrechtsfall Nummer 1, mit dem wir uns herumgeschlagen haben, finde ich. Also wenn man sozusagen in die Historie zurückschaut, der Fall, über den wir sprechen wollen. Und ich habe ja eben angekündigt, das steht unter dem bei Juristen beliebten Motto, Beamte sind immer im Dienst, auch wenn sie schlafen. Und dieses Motto passt hier total gut, weil es sich zumindest dahin abwandeln lässt, dass Beamte immer im Dienst sind, auch wenn sie übernachten. Und der Beamte, den ich hier im Blick habe, ist Andreas Mund. Denn der Fall, über den wir heute sprechen wollen, hat ja seinen Ausgangspunkt genommen, als Andreas Mund mal im Urlaub war. Und als er im Urlaub war, war er am Chiemsee, ja, wo man eben so Urlaub macht, auch vor Corona. Ich glaube, die Geschichte spielt 2010, 2011 in dem Dreh. Und er war mit seiner Familie offenbar da, war 3 Tage im Hotel und wollte das Hotelzimmer um eine Nacht verlängern und sollte plötzlich einen höheren Preis zahlen. Und dann hat er an der Rezeption empört gefragt, was das denn solle. Und dann sagten die ihm an der Rezeption, ja, wir sind leider an die Preise gebunden, die wir auf dem Hotelbuchungsportal HRS verlangen. Und deshalb dürfen wir Ihnen hier jetzt keinen günstigeren Preis und nicht den Preis von letzter Woche und keinen Rabatt oder sonst was geben. Mit anderen Worten, es wäre für Herrn Mund genauso teuer oder billig gewesen, das auf HRS zu buchen, wie direkt an der Hotelrezeption. Und selbst im Urlaub dachte natürlich unser Kartellamtspräsident daran, das ist doch wohl mit freiem Wettbewerb nicht vereinbar. Und kurze Zeit später wurde ein Verfahren eingeleitet. Und diese Verfahren um die Preisgestaltung bei Hotelbuchungsportalen, wenn ich das jetzt mal so weit fasse, das zieht sich seit diesen 10 Jahren ungefähr durch die Instanzen und ist gestern zu einem Abschluss gekommen.
Das ist wirklich ein interessanter Fall. Bevor ich kurz was dazu sagen möchte, vielleicht noch an dich die Frage, ob du weißt, ob es mit den Konsumgewohnheiten von Andreas Mund auch etwas zu tun hat, dass Bier-, Wurst- und Zuckerkartell verfolgt wurden.
Das Schienenkartell wahrscheinlich, lieber Justus, weil er vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fährt oder so. Alles andere überlasse ich deiner Fantasie.
Okay. Also, können wir über die Wurstlücke und Ähnliches philosophieren? Dann lassen wir das mal. Ja, das ist, hat gestern einen Abschluss gefunden, der auch sehr offen, also ich hatte vorher keine gute Idee, in welche Richtung der BGH urteilen würde. Es ging ja um die Zulässigkeit sogenannter enger Bestpreis-Klauseln. Jetzt ist vielleicht nicht jedem unmittelbar vertraut, was eine enge und eine nicht so enge, also eine weite Bestpreis-Klausel ist eine Bestpreisklausel, das kann sich jeder vielleicht noch zusammenreimen, aber auch wenn das nicht der Fall ist, eine Bestpreisklausel, also im Englischen wird auch häufig Most Favored Nation Clause in Anlehnung an die Literatur, die Handelsliteratur gesprochen, meint, dass ein Anbieter, also hier zum Beispiel ein Hotel, jemand anders garantiert, dass er niemandem anderen einen günstigeren Preis anbietet. Bei den Bestpreisklauseln für Hotels hieß das konkret, dass diese Buchungsplattformen Booking, HRS, Expedia verlangt haben von den Hotels, die sich dort einlisten lassen wollten, dass sie ihre Hotelzimmer nicht auf anderen Plattformen oder auch sonst irgendwo günstiger anbieten. Diese weite Bestpreisklausel hieß, sie dürfen es nirgendwo anders günstiger anbieten. Und die enge Bestpreisklausel gibt den Hotels mehr Freiheiten. Hört sich vielleicht komisch an, weil eng denkt man, das wäre jetzt noch enger, ist aber damit gemeint, dass der Anwendungsbereich enger ist. Sie dürfen nur auf den eigenen Internetseiten das nicht günstiger anbieten, wohl aber etwa auf anderen Plattformen. Da gibt es ja jetzt europaweit durchaus unterschiedliche Handhabungen, wenn ich das so beobachte, durch die Kartell- und Wettbewerbsbehörden. Das Bundeskartellamt gehört hier eher zu den sehr strikten, sagen wir, Verfolgern dieser Bestpreisklausel. Das ist so, oder?
Ja, genau. Ne? Also die weiten Bestpreisklauseln, die sind relativ zügig gefallen, muss man sagen. Also dass man sozusagen gar nirgendwo anders etwas anbieten darf, das hat sich, glaube ich, schon auch so ein bisschen als Konsens durchgesetzt, dass das wohl zu weitgehend ist, aber die engen Bestpreisklauseln, also dass man sozusagen nur auf seiner eigenen Hotelwebsite das nicht anbieten kann, das ist unter Wettbewerbsbehörden umstritten gewesen. Und wenn man sich diese Thematik anschaut, dann vielleicht nur noch mal auch sozusagen als allgemeiner Hintergrund. Hier stehen also diese Buchungsplattformen, von denen in den letzten Jahren Booking die mit Abstand wichtigste geworden ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir die Hotels, die durch dieses Modell der Buchungsplattformen ja wirklich etwas ganz anderes vor Augen haben. Ich weiß nicht, Justus, wir beiden sind ja nun schon aus einer Zeit, in der man auch noch in Urlaub gefahren ist, ohne Buchungsplattform damals, ja, als man überhaupt noch in Urlaub fahren konnte, aber sozusagen auch viele Jahre vorweg. Und ich habe noch in Erinnerung, ich weiß nicht, wie du das früher gemacht hast, aber man saß ja, bevor man in Urlaub gefahren ist, gab es sozusagen zwei Arten von Menschen. Die einen haben bei der allgemeinen Touristeninformation einen Hotelkatalog angefordert und haben dann sozusagen da irgendwie oder aus einem Reiseführer sich irgendwie Hinweise zusammengesucht, und die anderen sind, zu dieser Gruppe gehörten wahrscheinlich wir beide, sind irgendwo hingefahren und haben sich gedacht, ach, da wird es schon was geben, und sind dann auf gut Glück in den nächstbesten Laden eingecheckt oder auf den
Campingplatz gefahren. Genau, häufig war es ja noch so, dass am Bahnhof oder am Flughafen so große Tafeln mit allen möglichen Hotels waren, wo dann so ein Telefon schon direkt dranhing, wo man dann anrufen konnte.
Richtig, also ich glaube, die jüngeren Leute kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr, dass man früher mal Hotels irgendwie aufwendig durch Glück und Zufall suchen konnte. Da hat sich ja für die Hotels einfach auch total viel im Markt verändert. Ja,
also ja, damals hatten wir so wie heute nur noch die Gesundheitsämter, auch Faxgeräte, mit denen man dann die Hotelbuchungen machen konnte. So haben wir das, weiß ich noch, als ich promovieren war, meistens gemacht, wenn wir doch mal auf irgendeine Konferenz gefahren sind. Und das hat sich natürlich völlig geändert. Aber vielleicht zu den engen und weiten Bestpreisklausel mal direkt reingesprungen. Warum das, glaube ich, in Europa anders behandelt wird, oder es könnte damit zu tun haben, die Schadenstheorien sind ja auch etwas anders, zumindest aus ökonomischer Sicht, würde ich sagen. Die weite Bestpreisklausel, und so ist der Fall mit HRS, glaube ich, auch damals ins Rollen gekommen. Mhm. Und abgesehen von dem Urlaub von Herrn Mund, gab es auch kleinere neue Plattformen, die in den Markt einsteigen wollten. Ich glaube, es war eine Plattform, die wollte so Last-Minute-Angebote letztendlich vermarkten. Da haben gesagt, wir können natürlich gar nicht zu HRS und Booking in Wettbewerb treten, auf dem Plattformmarkt, so nenne ich das mal, weil jeder sofort weiß, ich kann es ja gar nicht billiger machen als die. Ich muss ja die gleichen Hotelpreise aufrufen. Also der Schaden wurde da auch, sag ich mal, gar nicht so sehr bei den Hotels gesehen, sondern auch in der Behinderung neuer Plattformen.
Also eigentlich der klassische Tipping-Hintergrund sozusagen. Die eine Plattform, die da ist, die kann durch solche Absicherungen letztlich den Markt komplett für sich gewinnen, the winner takes it all, und wir haben plötzlich sozusagen nur noch eine Plattform möglicherweise übrig.
Das war ökonomisch nie so ganz unumstritten, ob das wirklich so ist, sage ich mal, weil man gesagt hat, ihr könnt ja den dennoch andere Angebote machen, dann habt ihr zwar ein billigeres Hotel, aber dann gibt er ihnen die Flasche Mineralwasser dazu, die dann auch im Zimmer steht, oder gibt einfach einen allgemeinen Coupon von 5 Euro für die nächste Buchung, Raushotel unabhängig und so weiter. Also hin und her diskutiert werden, ist da wirklich eine Behinderung oder nicht. Aber zumindest ist das mal eine Theorie, die, würde man auch sagen, die ja nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, die diskussionswürdig im Minimum ist. Mhm. Die, das ist natürlich jetzt anders gelagert, weil hier bei der Frage, können die Hotels auf der eigenen Webseite billiger anbieten, geht es natürlich nicht mehr um den Wettbewerb mit anderen Plattformen. Der ist ja dadurch im Prinzip sichergestellt, dass die weiten Bestpreisklauseln abgeräumt worden sind.
Also die Schadenstheorie ist jetzt darauf, also bei den engen Bestpreisklauseln ist die Schadenstheorie eben auf die Verhinderung von Trittbrettfahren ausgelegt. Ne? Also was können wir dazu sagen, Justus? Erklär das doch mal.
Ja, ich meine, die wettbewerbliche Schadenstheorie ist ja im Sinne, dass der Wettbewerb sozusagen, der müsste dann ja auf der Ebene der Hotels mit der Plattform nicht so ausgeprägt sein. Das Trittbrettfahren, das ist ja, dass sie, sag ich mal, die ökonomisch würde ich ja sagen, Effizienzverteidigung, auch wenn, das kannst du gleich sicher besser erklären, das OLG das nicht als Effizienzverteidigung im klassischen Sinne verpackt hat, sondern als Nebenabrede, die unerlässlich ist und so. Aber da will ich als Ökonom jetzt nicht deletieren, das kannst du gleich machen. Nicht das Deletieren, sondern das Erklären.
Genau.
Also das, aber das Argument, das ist ja auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Da habe ich mich auch in der Vergangenheit mal kritisch zu geäußert, zu den Ermittlungen des Kartellamts. Ich weiß nicht, ob Herr Kühnen das gelesen hatte. Die haben ja nochmal nachermittelt.
Du bist verantwortlich für diese OLG-Entscheidung.
Naja, ich hatte mit der Lisa Hammelmann und dem Christian Weiter als Artikel geschrieben. Nicht in WoW, muss ich zugeben, in einer anderen kartellrechtsrelevanten Zeitschrift in dem Markt. Naja, also die Frage ist sozusagen, die sich gestellt wurde beim Trittbrettfahren, dass die Buchungsplattformen gesagt haben, das ist ja schön und gut, wenn die Leute jetzt alle bei uns suchen und letztendlich woanders buchen. Da lässt sich das Geschäftsmodell nicht durchhalten. Und das HRS hatte das ja auch vorgetragen in dem alten HRS-Verfahren. Das haben wir damals kritisch gesehen, weil das Kartellamt gesagt hat, naja, wir können das gar nicht feststellen, dass dieses Trittbrettfahren stattfindet, was ja auch richtig ist, aber letztendlich ist es auch für die Gegenseite fast ein Ding der Unmöglichkeit war, diesen Beweis anzutreten, weil sie ja gerade gesagt haben, wir haben das Problem abgeräumt, weil wir die Bestpreisklausel haben. Wie sollen wir denn jetzt belegen, dass das Problem existieren würde, hätten wir es nicht gelöst? Und das ist natürlich sehr schwierig, sagen wir mal, eine Hürde, die kaum, also schon logisch kaum zu überspringen ist.
Vielleicht nur noch mal sozusagen ganz kurz zur Einordnung. Also die Idee der Verteidigung von Booking und solchen Buchungsportalen ist, die Leute suchen bei uns sich das schönste Hotel raus, gehen dann auf die hoteleigene Website und buchen es dort für 2 Euro günstiger. Das müssen wir verhindern, sonst fahren die auf unseren Investitionen, die wir ja gemacht haben, um diese tolle Website aufzubauen, sozusagen Trittbrett. Ja, also sind Freeriders bei uns. Und grundsätzlich sagen wir rechtlich auch, also wenn ich so an die Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vereinbarungen denke, sagen wir ja, die Lösung des Trittbrettfahrerproblems, das wir in vielen anderen Zusammenhängen auch haben, was weiß ich, Beratungsleistungen, die im Geschäft in Anspruch genommen werden, dann gehe ich irgendwo und kaufe es irgendwo anders günstiger. Ja. Das ist grundsätzlich auch anerkannt. Also in den Leitlinien der Kommission, der Europäischen Kommission dazu und so, da wird eben schon gesagt, ja, man darf sowas ausschließen durch Beschränkungen, die dann notwendigerweise eben auch den Wettbewerb ein bisschen einschränken.
Genau, das ist ja auch richtig so. Da gibt es diesen uralten Artikel schon von Lester Telser aus dem Journal of Law and Economics, eine der allerersten Ausgaben 1962, Why do manufacturers want fair trade? Fair trade meinte da noch was anderes als heute fair trade meint. Also, aber da ging es genau darum, dass er gesagt hat, dieses Trittbrettfahrerverhalten kann bestehen und das wird ja auch keiner bezweifeln, dass das bestehen kann. Und letztendlich ist es dann natürlich immer eine Frage der Abwägung. Nicht? In welchem Ausmaß besteht das denn? Man sagen würde, da gibt es marginal 1, 2, 3 Leute, die Trittbrett fahren, würde man wahrscheinlich nicht so scharfe Eingriffe oder Beschränkungen der Vertragsfreiheit dulden, wie wenn man sagt, das ist wirklich ein großes Problem in dem Markt.
Wir sollten vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ganz kurz sagen, wie eigentlich die Entscheidung des Bundesgerichtshofs gestern ausgegangen ist. Ich glaube, das haben wir gar noch gar nicht gemacht. Oder vielleicht haben wir es in einem
Nebensatz. Das stimmt, aber das solltest du vielleicht machen, weil das ja doch, sonst deletiere ich noch mehr rum.
Also dann versuche ich mal zu deletieren. Also der Bundesgerichtshof hatte gestern über den Fall zu entscheiden, der wie folgt gelagert war. Bundeskartellamt hat Booking diese engen Bestpreisklauseln, die wir die ganze Zeit diskutieren, untersagt. Booking ist dagegen zum OLG Düsseldorf gegangen, zu dem Senat von Professor Jürgen Kühnen. Der hat Booking Recht gegeben und hat gesagt, es gibt hier gar kein Problem, denn diese Klauseln, diese Bestpreisklauseln sind notwendige Nebenabreden zu einem ansonsten kartellrechtsneutralen Vertrag. Das ist die sogenannte Immanenztheorie. Die verstoßen schon gar nicht gegen Artikel 101 AEUV oder Paragraph 1 GWB. Das ist schon von einer Wettbewerbsbeschränkung ausgenommen, denn die sind notwendig, um dieses Trittbrettfahrerproblem zu lösen. Diese Argumentation hat der Bundesgerichtshof aufgehoben, hat dem Bundeskartellamt Recht gegeben. Das heißt, enge Bestpreisklauseln sind fortan verboten. Und der Bundesgerichtshof hat das war für mich ehrlich gesagt überraschend, auch gleich durchentschieden und hat gesagt, wir geben das gar nicht mehr zurück ans OLG Düsseldorf. Das muss gar nicht mehr in den Tatsachen weiter geprüft werden. Wir sehen hier schon von vornherein keinen Ansatzpunkt, dass dieses Trittbrettfahrerproblem auch nur irgendwie die Wettbewerbsbeschränkung aufwiegen kann in der Abwägung nach 101 Absatz 3 oder Paragraph 2 GWB. Was mich an dem Fall interessiert, ohne dass ich jetzt nochmal auf diese Tatbestandsreduktion eingehe, die das OLG Düsseldorf vorgenommen hat, aber was ich interessant finde, ist die Frage, stellt sich dieses Trittbrettfahrerproblem im Internet oder bei Plattformen, bei mehrseitigen Märkten eigentlich anders als sonst? Kannst du dazu was sagen? Ich habe das gelesen, und ich glaube, der BGH argumentiert auch in diese Richtung. Wir müssen sagen, wir haben bislang nur die Pressemitteilung, also es gibt noch keine Entscheidung. Der BGH argumentiert offenbar auch so ein bisschen in die Richtung, dass dieses Trittbrettfahrerproblem, das wir kennen, das wir grundsätzlich akzeptieren, das gelöst werden muss, wozu man dann eben auch eine Wettbewerbsbeschränkung vornehmen darf möglicherweise, dass das vielleicht bei Plattformen einfach doch anders ist oder jedenfalls in diesen Fällen anders ist.
Prinzipiell würde ich sagen, ist das auch richtig, denn sagen wir im früheren stationären Handel, da war es ja doch immer etwas umständlich, zuerst in den einen Laden zu gehen, sich beraten zu lassen, das Produkt anzugucken und dann nochmal woanders hinzulaufen, um das Ganze zu kaufen. Also diese Wechselkosten oder die Hasselkosten, also die Umständlichkeit des Ganzen war höher. Das ist natürlich heute deutlich einfacher geworden, diese Kosten zu vermeiden. Also Google sagt zwar immer sozusagen, Competition is just a click away, aber so ganz falsch ist es ja auch nicht, muss man sagen, dass ich dann doch auf einer Seite sozusagen gucken kann, welches Hotel gefällt mir gut, wie haben die Nutzer das bewertet. Da hat sicherlich, mein Verdacht wäre zumindest, bei Booking, HS etc., auch die Plattform selber einen Anreiz, die wahrheitsgemäßer stattfinden zu lassen, als das Hotel selber auf seiner eigenen Webseite die Bewertungen Anreize hat, die wahrheitsgemäß darzustellen. Also von daher gibt es da sicherlich dieses Thema, dass man sagt, die Leute suchen da vielleicht und wechseln dann, weil es so einfach ist. Es gibt auch Meta-Suchmaschinen und von daher...
Das würde ja eher dafür sprechen, sozusagen das anders zu sehen als der Bundesgerichtshof.
Also genau, das genau. Ja, aber das ist natürlich, das Bundeskartellamt hat ja sozusagen da ein bisschen nachgelegt, auch auf Wunsch von Herrn Kühn und diesen Nachermittlungsbericht dann auch publiziert im letzten August und ist da ja anhand von Daten aus dem Zeitraum bis Sommer 2018 zumindest zu dem Befund gekommen, dass das nicht so ausgeprägt ist, das Trittbrettfahrerverhalten. Ich glaube das auch, den Befund vom Kartellamt durchaus. Es gibt keinen Grund, den zu bezweifeln. Das, was ich nicht so ganz mir sicher bin, ist, ob das so bleibt, sagen wir mal so. Jetzt, wenn das natürlich noch viel stärker, sagen wir, beworben und adressiert werden kann von den Hotels, das hört mal bei uns, könnt ihr es immer günstiger kriegen, dass das nicht doch stärker zunehmen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das juristisch wäre, Ruprecht, wenn sich das Trittbrettfahrerverhalten jetzt verstärkt oder verstärken sollte und die Plattformen das auch substanziieren können, dass das so ist, können sie dann nochmal irgendwas machen oder ist das jetzt in Stein gemeißelt, diese Entscheidung?
Ja, also in Stein gemeißelt ist natürlich nie irgendetwas im Sinne von das Recht ist wandelbar, neue Entscheidungen sind denkbar. Ich glaube, es wäre schon sehr ungewöhnlich, weil man ja erstmal jetzt auch eine rechtskräftige Verfügung hat, gegen die man dann relativ leicht verstoßen würde. Ne? Also das Bundeskartellamt hat das ja verfügt. Dann könnte man natürlich irgendwie auch wieder vortragen im Folgeverfahren, dass sich jetzt Dinge geändert haben. Das wäre wohl verwaltungsrechtlich jetzt nicht völlig undenkbar, aber ich glaube, das wäre ein sehr beschwerlicher Weg. Ich glaube, so weit würde Booking nicht gehen. Vielleicht muss man nochmal sagen, auch jetzt sozusagen, um nochmal eine Lanze für die Hotelsicht zu brechen. Die Hotels sagen ja, das ist ja schön und gut, dass Booking auch irgendwie von uns eine Provision kriegt. Also der Hintergrund ist, sind ja immer die Provisionszahlungen, die die Hotels leisten, die natürlich zum Teil auch echt erheblich sind. Und die Hotels sagen, es ist schön und gut, dass Booking bei der ersten Buchung, wenn wir gefunden worden, Provisionen erlangt. Aber was zum Beispiel nicht sein soll, ist, dass dann, wenn beispielsweise Folgebuchungen passieren, Booking nochmal mitkassiert oder so, weil dann wieder über Booking gebucht wird statt über uns. Ja? Weil dann entscheiden sich die Leute eigentlich für unser Hotel, weil sie mal da waren und weil sie es toll finden, nicht weil sie es bei Booking gefunden haben oder so. Ja? Also das ist so ein bisschen so die so deren Sicht der Dinge. Ich habe jetzt sozusagen aus dem, was der BGH gesagt hat und auch was das Kartellamt, du hast ja diesen Ermittlungsbericht geschildert, gesagt hat, Booking hat seine Marktposition in den vergangenen Jahren, wo sie schon auf die Bestpreisklauseln verzichtet haben, erheblich ausgebaut.
Ja, das ist richtig. Das ist auch ein Befund. Jetzt streue ich auch nochmal einen kleinen Werbeblock ein, aber nicht für mich selbst, sondern für zwei Nachwuchswissenschaftler oder drei. Der Frank Schlütter, das ist hier im Postdoc am DICE, und der Matthias Hunold, der war hier Juniorprofessor, ist jetzt in Siegen mittlerweile, und der Uli Leitenberger aus Paris, die haben sich das auch schon vor geraumer Zeit sehr intensiv angeguckt. Das ist ein Papier, das ist schon 2018 im International Journal of Industrial Organization publiziert worden, also schon 2 Jahre eigentlich vor der Kartellamtsermittlung oder der Publikation dieser Ermittlung. Und die haben damals auch gefunden, die haben das ganz geschickt gemacht, die haben sich einen Zeitraum, bevor die enge Bestpreisklausel in Deutschland untersagt wurde, nachdem die untersagt wurde, und parallel dazu andere europäische Länder angeguckt, in denen die enge Bestpreisklausel nicht untersagt wurde. Sie haben sich sogar noch Kanada angeguckt, bei dem noch nicht mal die weite Bestpreisklausel untersagt worden ist, und haben dann letztendlich 2 oder 3 Befunde gehabt. Zum einen, ja, die Hotels nutzen die Preisdifferenzierungsmöglichkeiten stärker, wenn nachdem die enge Bestpreisklausel gefallen ist. Also ob sie jetzt günstiger auf ihrer eigenen Webseite anbieten oder teurer bei den Plattformen, das kann man schlecht rausfinden. Aber sie nutzen die Preisdifferenzierung, und zum anderen auch, sie nutzen die Plattform mehr. Und zwar gibt es da 2 Effekte. Zum einen gibt es mehr Einlistungen von neuen Hotels. Sie sagen, okay, das Aufräumen dieser Klausel hat eigentlich Booking für uns interessanter gemacht, in gewisser Weise. Und das Zweite ist auch, die Hotels, die schon gelistet waren, scheinen da mehr Kapazitäten reinzuschieben. Zumindest sind die häufiger zu finden als in der Vergangenheit. Also von daher hat das Booking vielleicht gar nicht so sehr geschadet, wie man zunächst vermuten möchte. Zumindest waren das damals die Befunde, dass die Attraktivität der Plattform selber interessanterweise gestiegen zu sein scheint durch das Abräumen der engen Bestpreisklausel.
Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass andere Plattformen, die ja vor ein paar Jahren noch durchaus in starker Konkurrenz zu Booking standen, immer weiter an Boden verloren haben. Also je marktmächtiger Booking wird, desto notwendiger wird es ja vielleicht für Hotels auch, sich dort zu engagieren. Aber
ja, die Frage der Marktabgrenzung ist ohnehin, finde ich, nicht gerade trivial. Denn offensichtlich gibt es ja eine gewisse Substitutionsbeziehung zwischen der Buchung auf der hoteleigenen Plattform und der Buchung bei Booking. Sonst würden wir uns ja überhaupt keine Sorgen machen um die Bestpreisklausel. Also das ist für mich ohnehin eine Dichotomie, die ich als Ökonom nicht so ganz leicht verstehen kann, dass man sagt, die hoteleigenen Plattformen gehören nicht zum selben relevanten Markt. Gleichwohl sehen wir es als Wettbewerbsbeschränkungen, wenn dort auferlegt wird, dass da nicht so, also einerseits scheint das Bundeskartellamt ja doch zu bejahen, dass es Substitutionsmöglichkeiten gibt. Sonst würde man sich ja keine Sorgen machen, dass es da billiger oder nicht billiger wäre.
Schwierig mit diesen mehrseitigen Märkten. Lass mich noch einen Satz sagen, wenn ich sozusagen noch mal kurz aus juristischer Perspektive auf den Fall blicke. Der hat so, nur sozusagen der Vollständigkeit halber, der hat so ein paar interessante Aspekte, die uns juristisch beschäftigen, nämlich zum einen, Was ich interessant finde, der Fall ist in ganz Europa sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Du hast das schon zwischendurch erzählt, dass also andere europäische Wettbewerbsbehörden anders, weniger streng als das Bundeskartellamt, reagiert haben. Dann wiederum sind Gesetzgeber eingeschritten und haben ihre Hotelbranche gerettet, in Anführungsstrichen, vor den Praktiken, ja, und haben Gesetze erlassen, die, die solche Bestpreisklauseln verunmöglicht haben, was insgesamt zu einem großen sozusagen Durcheinander in diesem Bereich geführt hat, was dann wiederum die Klage ausgelöst hat, dass eben der digitale Binnenmarkt doch längst nicht so weit ist, wie wir das gerne hätten und dass das was passieren muss. Ja, also das ist sozusagen die, da waren diese Bestpreisklauseln, glaube ich, ein wichtiger Vorläufer auch für den Digital Markets Act im Sinne von, wir müssen da zu einheitlicheren Regeln kommen. Und wenn ich jetzt auf die, Geschichte des Rechtsstreits gucke, dann fällt mir natürlich zum einen ins Auge, dass es wieder sehr lange gedauert hat, bis diese ganzen Sachen durchentschieden worden sind. Und zum anderen, dass wohl diese Idee des OLG Düsseldorf, die Tatbestandsausnahme von § 1 GWB oder Artikel 101 AEUV auszudehnen, das ist wohl vom Tisch. Ja, also das ist jetzt diese Idee, dass man da immer weitergeht sozusagen, das dürfte sich erstmal erledigt haben. Und stattdessen versucht man es eben dann wieder klassisch mit der Effizienzeinrede über 101 Absatz 3 aufzulösen, was für die Unternehmen natürlich eine durchaus hohe Hürde ist, um das hinzukriegen.
Also da haben wir sicherlich auch noch spannende Diskussionen in der Zukunft, sowohl die vertikalen als auch die horizontalen Leitlinien sind ja also für die Beschränkungen in Überarbeitung, in unterschiedlich fortgeschrittenem Zustand. Also das könnte da sicherlich auch noch ein Thema werden.
Ansonsten, ich bin mit der BGH-Entscheidung eigentlich ganz einverstanden. Ja, ich habe das, soweit ich sie aus der Pressemitteilung entnehmen kann, finde ich es gut und freue mich, dass Herr Mund demnächst wieder so richtig hart verhandeln kann beim Check-in im Hotel.
Ja, ich bin so ein bisschen ambivalent, muss ich zugeben, weil ich mich frage sozusagen, wie das aussehen wird, wenn das Tripprefund zunehmen sollte. Diese Vorschläge, die das Kartellamt mal gemacht hat, dann soll die eine fixe Listungsgebühr oder fixe Nutzungsgebühr, und das scheint mir völlig unpraktikabel zu sein, um ehrlich zu sein. Aber jetzt ist es auf jeden Fall erstmal so, wie es ist, und das ist für Forscher ja immer toll, wenn es unterschiedliche Regeln in Europa gibt, weil dann kann man auch vergleichen und was lernen, und wenn es überall dieselben Regeln gibt, dann können wir nichts mehr lernen letztendlich.
Ja, das, wir Juristen haben es halt gern einheitlich, stabil und kein Durcheinander, aber euch zuliebe lassen wir das.
Wir wollen immer die Differences in Differences, und die gibt es nur, wenn es Differences gibt.
Mit dieser Differenztheorie des Justus Haukapp, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen eine schöne Pfingstwoche mit guten Hotelpreisen, so man denn irgendwo übernachten darf.
Schleswig-Holstein.
Tschüss. Ja, tschüss. Der heiße Tipp. Tschüss.